Was denkst du, wenn du an rechtsextreme Propaganda denkst? Ich wette, die meisten von uns haben da sofort ein klares Bild im Kopf. Springerstiefel, Bomberjacken, aggressive Parolen, sowas in der Art. Aber was, wenn ich dir sage, dass das oft ein total veraltetes Bild ist? Was, wenn die Propaganda von heute viel, viel subtiler daherkommt? Als scheinbar harmloser Witz in der Chatgruppe? Als Meme mit einem Frosch namens Pepe? Oder versteckt in einem Zahlencode wie 88 im Gaming-Profil von einem Mitschüler?
Und genau da setzt das Material an, das du uns geschickt hast. Das ist eine wirklich, also echt beeindruckende Dokumentation von einem Schulprojekt.
Von der Weihungstalschule.
Es nennt sich KI gegen Nazis.
Genau.
Wir tauchen heute also tief ein in diese Unterlagen, unsere Mission. Wir schauen uns erstmal an, mit welchen perfiden Strategien rechte Netzwerke heute gezielt junge Menschen im digitalen Raum manipulieren.
Und dann, und das ist der wirklich spannende Teil, beleuchten wir den Kern von diesem Projekt. Wie Schülerinnen und Schüler den Spieß einfach umdrehen und künstliche Intelligenz als kreatives Werkzeug für Demokratie und gegen Hass nutzen. Das ist quasi ein Blick in die Werkstatt der digitalen Zivilcourage von morgen.
Was mich an diesem Ansatz von Anfang an so fasziniert hat, ist die Haltung dahinter. Hier wird nicht nur der warnende Zeigefinger erhoben. Das Projekt erkennt an, dass reine Verbote oder das ständige Predigen über die Gefahren des Internets bei Jugendlichen oft einfach verpuffen.
Ja, klar.
Stattdessen geht es um Ermächtigung. Es geht darum, jungen Menschen die Werkzeuge in die Hand zu geben, damit sie eine eigene, laute und vor allem kreative Stimme im Netz entwickeln, anstatt halt nur passiv zu konsumieren. Okay, lass uns das mal auseinandernehmen. Die erste große Erkenntnis aus deinen Unterlagen ist ja, die Ideologie kommt oft getarnt.
Es wird mit Codes und Symbolen gearbeitet, die für Außenstehende total unschuldig aussehen. Da ist zum Beispiel die Rede von Zahlencodes. 18 für Adolf Hitler, weil A der erste und H der achte Buchstabe im Alphabet ist. Oder eben die 88 für Heil Hitler.
Das ist das klassische Prinzip des Dog Whistling, der Hundepfeife. Die Botschaft ist nur für diejenigen hörbar, die sozusagen darauf trainiert sind.
Ah.
Jemand, der nicht eingeweiht ist, sieht in der 88 im Profilnamen vielleicht nur das Geburtsjahr 1988 und denkt sich nichts dabei.
Stimmt.
Aber für Eingeweihte ist es ein klares Bekenntnis. Das Gleiche gilt ja für diese missbrauchten nordischen Runen. Die sollen Stärke und eine vermeintlich reine Herkunft suggerieren. Aber für die meisten sehen die halt einfach nur cool und mystisch aus.
Ja, am krassesten finde ich aber echt das Beispiel von Pepe dem Frosch. Ich meine, das war mal eine völlig harmlose Comicfigur aus dem Internet.
Mhm.
Und deine Unterlagen beschreiben sehr, sehr eindrücklich, wie diese Figur systematisch von rechten Gruppen gekapert wurde. Heute wird Pepe genutzt, um unterschwellig rassistische, antisemitische, also menschenverachtende Botschaften zu verbreiten. Und das Schlimme ist, ein Jugendlicher teilt das vielleicht, weil er das Bild lustig
oder absurd stingert, ja.
Genau, ohne den vergifteten Kontext dahinter auch nur zu ahnen.
Und genau hier setzt der Mechanismus an, den das Dokument als digitale Radikalisierung beschreibt. Es ist ein schleichender Prozess, eine schrittweise Normalisierung des Inakzeptablen.
Mhm.
Es beginnt fast immer mit Humor, mit Ironie, mit Memes, die nur ein Witz sein sollen. Man lacht mit, man gewöhnt sich an die Sprache, an die Symbole. Und irgendwann sind extremistische Ansichten nicht mehr schockierend oder abstoßend, sondern werden als eine legitime Meinung unter vielen wahrgenommen. Der Witz von gestern ist die normalisierte Haltung von heute.
Puh, das ist schon eine echt düstere Analyse. Und dann kommt ja noch ein weiterer Punkt hinzu, der das Ganze noch gefährlicher macht. Diese Nachahmung der Influencer-Kultur.
Ja.
Es wird beschrieben, wie rechtsextreme Akteure ganz bewusst den Stil von populären YouTubern oder TikTokern kopieren. Die treten ja nicht mit Glatze und Springerstiefeln auf, sondern als coole, nahbare, normale Leute. Die geben Fitness-Tipps, reden über Gaming oder kochen vegan.
Ganz genau. Die schaffen eine Lifestyle-Marke um ihre Ideologie. Und in diesem Rahmen bieten sie dann einfache Antworten und klare Feindbilder für die komplexen Probleme unserer Zeit.
Mhm. Sie schaffen in geschlossenen Gruppen auf Discord oder Telegram ein super starkes Gefühl von Gemeinschaft und Anerkennung. Du bist plötzlich Teil einer elitären Gruppe, die angeblich die Wahrheit erkannt hat, während alle anderen da draußen naive Systemlinge oder Schlafschafe sind. Und diese Blase, die schottet sich dann komplett gegen Kritik von außen ab und beschleunigt die Radikalisierung enorm. Das ist schon unheimlich, wenn man sich das vergegenwärtigt. Diese Mechanismen sind ja an sich nicht neu. Also das Gefühl von Exklusivität und das Schaffen von Feindbildern gab es schon immer. Aber die Geschwindigkeit und die virale Reichweite,
absolut,
die das heute durch diese geschlossenen digitalen Räume bekommt, das ist eine völlig andere Dimension. Da fragt man sich ja fast, ob man da als Einzelner oder sogar als Gesellschaft überhaupt noch was entgegensetzen kann.
Und genau an diesem Punkt, an dieser gefühlten Ohnmacht, setzt das Projekt KI gegen Nazis an und dreht den Spieß komplett um. Die Logik dahinter ist bestechend einfach und kraftvoll.
Ja.
Warum sollten diese unglaublich mächtigen digitalen Werkzeuge nur denjenigen gehören, die spalten und hetzen wollen? Warum nehmen wir sie uns nicht und nutzen sie für unsere demokratischen Werte?
Das ist der entscheidende Perspektivwechsel. Weg von der reinen Defensive, vom ständigen Reagieren und Löschen von Hasskommentaren,
genau,
hin zur kreativen Offensive. Die Schülerinnen und Schüler werden also selbst zu Produzenten. Und dafür nutzen sie genau die KI-Tools, die viele von uns ja auch kennen oder von denen wir zumindest schon gehört haben. ChatGPT zum Schreiben von Texten, DALL-E oder Midjourney zum Erstellen von Bildern, Suno für Musik und inzwischen ja sogar Sora für Videos.
Ja, aber, und das ist der eigentliche Clou des Projekts, es ist eben nicht nur ein reines Informatik-Ding.
Okay.
Der Kern ist diese unglaublich enge Verbindung von Technik und Haltung. Es geht nicht darum, den Schülern nur beizubringen, wie man einen möglichst effektiven Befehl, also einen Prompt, für eine KI formuliert. Das ist nur das Handwerkszeug. Die eigentliche Arbeit, die passiert vorher.
Das hat mich auch total beeindruckt, wie fächerübergreifend das Ganze angelegt ist. Im Ethikunterricht wird über Zivilcourage und moralische Verantwortung diskutiert. In Kunst analysieren sie die Macht politischer Symbolik. In Deutsch schreiben sie Slam-Texte gegen Diskriminierung und in Geschichte reflektieren sie über die deutsche Vergangenheit und was wir daraus für heute lernen können. Genau. Die entscheidende Frage, die über allem schwebt, ist nicht, was kann die KI, sondern was wollen wir mit der KI sagen?
Die Schüler lernen, eine durchdachte, ethisch reflektierte und kreative Botschaft zu formulieren, die aus dieser inhaltlichen Auseinandersetzung entsteht.
Die Technik ist dann nur das Megafon. Exakt. Aber die Stimme und die Botschaft müssen von ihnen selbst kommen. Die Kernaussage ist im Grunde, eine KI ist nur so gut oder so schlecht, so demokratisch oder so antidemokratisch, wie die Absicht der Person, die sie bedient. Das klingt in der Theorie super, aber ich stelle mir das in einem Klassenzimmer mit, sagen wir mal, 25 pubertierenden Schülern ziemlich herausfordernd vor. Wie organisiert man sowas? Gibt's da einen konkreten Fahrplan, den das Projekt in deinen Unterlagen vorschlägt?
Ja, das ist sehr strukturiert aufgebaut. Das Ganze gliedert sich im Wesentlichen in drei Phasen: Planung, Produktion und Präsentation.
Okay.
In der Planungsphase wird eben genau das gemacht, was wir gerade besprochen haben: Recherchieren, diskutieren, Ideen entwickeln.
Was ist unsere Kernbotschaft? Wen wollen wir damit erreichen? Welches Medium passt am besten zu unserer Aussage? Das ist die Phase der Bewusstseinsbildung. Und dann geht's ans Eingemachte, in die Produktion. Und da finden sich in den Unterlagen ja einige wirklich tolle, konkrete Beispiele, die auch nach Altersstufen gestaffelt sind. Jüngere Schüler erstellen zum Beispiel mit DALL-E Plakatkampagnen gegen Hass und für Vielfalt. Was man sich da konkret vorstellen kann, die lernen zum Beispiel, wie man mit einem Prompt spielt.
Ein Befehl wie "Erstelle ein Bild, das Freundschaft zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft zeigt", liefert vielleicht ein sehr, naja, klischeehaftes Ergebnis.
Okay, ja. Aber dann lernen sie, den Prompt zu verfeinern. Im Stil eines expressionistischen Gemäldes, das die Freude und Energie der Begegnung einfängt. Und plötzlich entsteht Kunst mit einer viel stärkeren emotionalen Wirkung. Und die älteren Schüler, die gehen dann noch einen ganzen Schritt weiter. Da gibt es Beispiele, wo sie mit ChatGPT politisch-philosophische Texte im Stil von Sophie Scholl oder Bertolt Brecht entwickeln. Einfach um zu sehen, wie diese historischen Figuren vielleicht auf heutige Probleme reagieren würden. Oder sie produzieren eine komplette TikTok-Kampagne zum Thema Ethik und KI.
Absolut.
Das ist ja schon fast professionelles Niveau.
Total. Und ein ganz entscheidender Punkt in dieser Phase ist die ständige Reflexion über die eigene Wirkung. Es wird beschrieben, wie die Schülerinnen und Schüler intensiv darüber diskutieren, wo die Grenze verläuft.
Mhm.
Wo hört wirksame Provokation auf und wo fängt die ungewollte Reproduktion von Hasssymbolen an? Das ist eine unglaublich wichtige Lektion in angewandter Medienethik. Genau diese Frage. Dürfen wir zum Beispiel ein Hakenkreuz in einem antirassistischen Video zeigen, um es zu kritisieren und zu entlarven?
Ja.
Oder geben wir diesem verhassten Symbol damit nur wieder eine Bühne und sorgen dafür, dass es im Algorithmus weiter nach oben gespült wird?
Das sind ja keine einfachen Fragen. Da gibt es keine klaren Ja- oder Nein-Antworten.
Eben nicht. Und indem die Schüler gezwungen sind, genau diese Fragen im Team zu diskutieren und eine gemeinsame Haltung zu finden, lernen sie etwas viel Wichtigeres als nur das Bedienen einer Software. Sie lernen, dass wirksame Gegenrede oft nicht durch die größte Lautstärke überzeugt, sondern durch Intelligenz, Kreativität, Humor und Empathie.
Stimmt. Und dann kommt die letzte entscheidende Phase, die Präsentation. Denn die ganzen tollen Produkte sollen ja nicht in der Schublade verschwinden. Klar, es geht ja darum, eine Stimme im öffentlichen Raum zu sein. In den Unterlagen steht, dass die Ergebnisse im Schulhaus ausgestellt werden, auf der Schulhomepage, auf Social-Media-Kanälen präsentiert oder über QR-Codes im ganzen Schulgebäude zugänglich gemacht werden. Das stelle ich mir für die Schüler extrem motivierend vor. Sie erleben ganz unmittelbar, was ich hier mache, hat eine Bedeutung, meine Stimme zählt und hat gesellschaftliche Relevanz.
Das ist der Moment, in dem aus einem Schulprojekt gelebte Demokratie wird.
Das Projektmaterial geht aber ja noch tiefer. Es liefert nicht nur die Methode, sondern auch den ganzen inhaltlichen Unterbau. Es gibt Arbeitsblätter, die grundlegende Begriffe wie Rassismus, Diskriminierung und Vielfalt erklären. Das ist also keine oberflächliche Beschäftigung, so nach dem Motto, lasst uns mal schnell ein paar bunte Bilder gegen Nazis machen.
Nein, überhaupt nicht. Die Schülerinnen und Schüler werden wirklich an die Kernthemen herangeführt. Was ist struktureller Rassismus? Was sind die psychologischen Auswirkungen von Diskriminierung auf einen Menschen? Das wird ganz grundlegend behandelt, um überhaupt erst ein Fundament für die kreative Arbeit zu schaffen. Und als Inspiration werden historische Persönlichkeiten vorgestellt, die sich mutig gegen Unterdrückung gewehrt haben. Anne Frank, Sophie Scholl, Rosa Parks, Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. Sie dienen als Vorbilder für Zivilcourage.
Und bei der Verbindung zu Martin Luther King Jr. gab es in deinen Unterlagen einen Punkt, der mich wirklich aufhorchen ließ. Eine Verbindung, die ich so niemals auf dem Schirm gehabt hätte.
Ah ja.
Und zwar zur Popkultur.
Ja, das ist ein fantastisches Beispiel dafür, wie das Projekt arbeitet. Es wird der Song If I Can Dream von Elvis Presley aus dem Jahr 1968 analysiert.
Moment mal, Elvis Presley. Den verbinde ich mit Las Vegas, Cadillacs und Glitzer-Jumpsuits, aber nicht unbedingt mit der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung.
Eben. Und genau das macht dieses Beispiel in deinem Dokument so stark. Es holt die Schülerinnen und Schüler an einem Punkt ab, der total unerwartet ist. Der Song wurde nur wenige Monate nach der Ermordung von Martin Luther King Jr. geschrieben und aufgenommen.
Aha, okay.
Und wenn man sich den Text anschaut, sind die Parallelen zu Kings berühmter I Have a Dream-Rede unübersehbar.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Kings Traum, dass eines Tages die Söhne von ehemaligen Sklaven und die Söhne von ehemaligen Sklavenhaltern an einem Tisch der Brüderlichkeit zusammensitzen können.
Findet sich bei Elvis fast wortwörtlich wieder. Er singt, wenn ich von einem besseren Land träumen kann, in dem alle meine Brüder Hand in Hand gehen.
Es ist eine direkte musikalische Antwort auf die Tragödie und zugleich eine Bekräftigung der Hoffnung.
Wow. Das rückt den Song und auch Elvis in ein komplett anderes Licht.
Absolut. Und das Projekt nutzt solche Beispiele, um den Jugendlichen zu zeigen, Engagement für Menschenrechte, für Gleichheit, für eine bessere Welt ist keine trockene akademische Angelegenheit aus dem Geschichtsbuch. Nein.
Es ist lebendige Kultur. Es findet in der Musik statt, die wir hören, in den Filmen, die wir sehen. Haltung ist überall. Man muss nur lernen, sie zu erkennen und im nächsten Schritt selbst zu formulieren. Also wenn wir das jetzt alles mal zusammenfassen, was bedeutet das? Für mich ist dieses Projekt der Weihungstalschule ein wirklich beeindruckendes Beispiel dafür, dass Medienkompetenz heute so viel mehr sein muss, als nur zu lernen, wie man Fake News erkennt. Es geht darum, junge Menschen zu befähigen, selbst zu aktiven, kreativen und vor allem verantwortungsbewussten Gestaltern unserer digitalen Welt zu werden.
Ganz genau. Sie erleben einen fundamentalen Rollenwechsel. Vom passiven Konsumenten, der sich von Algorithmen berieseln lässt,
ja,
zum aktiven Produzenten, der diese Algorithmen mit eigenen positiven Inhalten füttert. Sie lernen, dass sie die digitalen Räume, in denen sie sich jeden Tag stundenlang bewegen, nicht einfach nur als gegeben hinnehmen müssen, sondern dass sie die Macht haben, diese Räume mitzugestalten und zu prägen.
Sie lernen, dass Haltung nicht nur etwas ist, das man im Stillen für sich hat, sondern etwas, das man zeigt, aktiv, kreativ und für andere sichtbar.
Und vielleicht ist das der letzte Gedanke, den wir dir mit auf den Weg geben wollen, der aus der Beschäftigung mit diesem Material entstanden ist. Der Projekttitel lautet ja KI gegen Nazis.
Richtig.
Es ist also ganz bewusst als eine Gegenstrategie, als eine Reaktion konzipiert. Das wirft eine unheimlich spannende Frage für die Zukunft auf. Was wäre der nächste Schritt? Wie können wir diese unglaublich mächtigen, kreativen KI-Werkzeuge nicht nur nutzen, um auf Hass zu reagieren, sondern um proaktiv und mit aller Fantasie eine Vision der vielfältigen, inklusiven und gerechten Gesellschaft zu entwerfen, von der Menschen wie Martin Luther King Jr. oder Elvis in seinem Song geträumt haben? Welche neuen Bilder, welche neuen Geschichten und welche neuen Utopien der Vielfalt könnten wir damit erschaffen, die über die reine Abwehr von Hass hinausgehen?